zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, vielen Dank, Alessandra, für diese freundliche Vorstellung. Gemeinhin gilt Mystik als diejenige Form praktizierter Spiritualität, die am stärksten im Zeichen einer Individualisierung des religiösen Bewusstseins steht. Der Mystiker, so eine weit verbreitete Vorstellung, ist derjenige, der die objektiv-institutionellen Aspekte der Religion im Glutofen seiner eigenen Innerlichkeit einschmilzt und den so entstehenden Strom des religiösen Erlebens in die Gussform seiner eigenen Persönlichkeit umleitet, um ihm eine einzigartige, unverwechselbare Form zu geben. Nicht zufällig kann man bei vielen christlichen Mystikern die mehr oder weniger stark ausgeprägte Tendenz zu einer Autobiografisierung des eigenen geistlichen Weges feststellen, die sich mindestens als ergänzenden Kontrapunkt zu den objektivierten Formen des Glaubens versteht, bisweilen aber auch zu einer latenten Spannung, ja sogar zu einem offen artikulierten Dissens gegenüber dem offiziellen Kirchenglauben führen kann. Mit Blick auf die christliche Mystik wird häufig die These vertreten, dass das mystische Bewusstsein dazu tendiert, sich von allen äußeren Formen einer kirchlichen Heilsvermittlung zu emanzipieren, da das, was die Sakramente vermitteln sollten, also diese Wirkung der heiligmachenden Gnade, dem Mystiker schon auf anderem Wege zuteil geworden ist. Meister Eckhart scheint mit seiner Lehre von einer Einheit mit Gott ohne Mittel, sine medio, der wichtigste Gewährsmann für diese Auffassung zu sein, da er, so eine weit verbreitete Einschätzung, keine systematische Sakramententheologie entwickelt habe und darüber hinaus sogar die Institution der Kirche als solche habe in Frage stellen wollen. Damit scheint sich Eckhart in die Reihe jener Vertreter einer proto-reformatorischen Geisteshaltung einzureihen, die von der protestantischen Kirchengeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts als theologische Wegbereiter Martin Luthers angesehen wurden. Der Philosoph Adolf Lasson schreibt dazu 1888 in seinem Werk Meister Eckhart der Mystiker, Zitat, gegen alle Werkgerechtigkeit, allen Lohndienst, allen Autoritätsglauben eifernd, hebt er nicht allein die römische Kirche, sondern alle Kirche im Prinzip auf. Die mystische und pietistische Frömmigkeit auch nach der Reformation trägt dieselben Züge und alles weist auf Tauler und die deutsche Theologie, somit auf die Nachwirkungen Eckharts hin, als auf einen der wichtigsten Faktoren, die zur Bildung des deutschen Volkes beigetragen haben. Seine ethischen Lehren sind es, neben anderen Elementen gewesen, die eine reformatorische Gesinnung in weiten Kreisen vorbereitet haben. Zitat Ende. Dieser Deutung Lassons liegt der klassische Gegensatz zwischen dem Außen und dem Innen als miteinander inkompatiblen Räumen des Glaubens zugrunde. Den sichtbaren äußeren, aus protestantischer Sicht veräußerlichten Strukturen der römisch-katholischen Kirche einerseits und der wahren Frömmigkeit mystisch-pietistischer Prägung andererseits, die in der Innerlichkeit der einzelnen gläubigen Seele wurzelt und sich nicht mehr durch spezifisch religiöse Vollzüge, sondern nur noch durch ein ethisches Wirken in der Welt äußerlich manifestiert. Durch dieses Deutungsschema wird die mittelalterliche Mystik letztlich aus der Sphäre des katholischen Glaubens herausgelöst und zur Wurzel des reformatorischen Christentums erklärt. Solche kirchengeschichtlichen Aneignungsversuche sind einerseits verständlich, doch bergen sie andererseits die Gefahr, durch ihre allzu holzschnittartigen Gegenüberstellungen in genau derselben Verstandeslogik der Endlichkeit verhaftet zu bleiben, die durch die Mystik im Allgemeinen und Meister Eckharts Mystik im Besonderen gesprengt wird. Der oft in plakativer Weise inszenierte Gegensatz zwischen dem Universalitätsanspruch der offiziellen kirchlichen Lehre einerseits und dem individuellen religiösen Bewusstsein des einzelnen Mystikers andererseits kann sich, bei Lichte betrachtet, nicht auf Eckhart berufen. Wenn etwas in fundamentalem Widerspruch zur Philosophie, Theologie und Mystik des Priors von Erfurt steht, dann das sich Aufspreizen einer sich selbst verabsolutierenden Individualität gegen den unbedingten Anspruch jener Wahrheit, die als göttlicher Logos nicht nur in der Person Jesu Christi Mensch geworden ist, sondern die gesamte Wirklichkeit inklusive der Kirche durchdringt und zu einem universalen Lebenszusammenhang verbindet. Die Frage ist also nicht, ob Eckharts Mystik im Zeichen der Universalität steht, sondern vielmehr, ob die in der Kirche und ihrer sakramentalen Verfasstheit liegende Form des Eingebundenseins in eine überindividuelle Wirklichkeit jenem Anspruch absoluter Universalität genügt, der für Eckharts Denken als solches und somit auch für seine Mystik grundlegend ist. Auch wenn Eckhart keine systematisch-theologische Abhandlung über die Kirche bzw. die Sakramente verfasst hat, enthalten seine Werke doch genügend eingestreute Hinweise darauf, wie er diese für das damalige christliche Bewusstsein selbstverständlichen Grundgegebenheiten des Glaubenslebens deutet und in seinen eigenen philosophisch-theologischen Ansatz integriert. Etliche Male erwähnt er die Beichte und den Kommunionempfang, punktuell auch einmal den Empfang der Taufe und ansonsten diverse Frömmigkeitsübungen wie Fasten, Wachen, Gebet, Schriftlesung, Messbesuch und Wallfahrten sowie religiöse Gelübde, mit denen man sich offiziell zu einem oder mehreren dieser frommen Werke verpflichtet. Es ist zwar richtig, dass Eckhart das zu seiner Zeit vorherrschende Verständnis der Werkgerechtigkeit ablehnt, dem die Vorstellung zugrunde liegt, man könne sich durch die Verrichtung dieser frommen Übungen als solcher der göttlichen Gnade versichern. Doch bedeutet das nicht, dass er diese äußeren Formen der Glaubenspraxis grundsätzlich ablehnen würde. Das Verhältnis zwischen Äußerlichkeit und Innerlichkeit ist bei Eckhart wesentlich komplexer, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Und zwar nicht, weil er letztlich doch wieder einer verdinglichten Auffassung der sakramentalen Heilswirklichkeit das Wort reden würde, sondern weil das Außen für jene Sphäre religiöser Intersubjektivität steht, auf die auch das mystische Bewusstsein letztlich verwiesen bleibt, wenn es die Authentizität seiner Einheit mit Gott erweisen will. Wie jede geistliche Grundeinsicht Eckharts, so hat auch seine Lehre von der notwendigen Entindividualisierung des einzelnen gläubigen Bewusstseins letztlich ein systematisches, metaphysisches Fundament, das er in den Prologen zu seinem Opus Tripartitum entfaltet. Dort entwirft Eckhart ein neues Begriffssystem, das die aristotelische Logik mit ihrem Schema der kategorialen Prädikation auf den Kopf stellt. Gemäß der aristotelischen Logik ist das Individuelle, also die einzelne konkrete Substanz, die einzig selbstständige Wirklichkeit und alle universalen Eigenschaften wie Größe, Farbe, aber im Fall der menschlichen Seele auch universale Beschaffenheiten wie Tugenden und Gerechtigkeit, haben nur insofern Bestand, als sie in dem einzelnen Individuum inherieren oder existieren. Eckhart leugnet nun keineswegs, dass dieses Schema der aristotelischen Substanzmetaphysik mit Blick auf die Naturdinge Anwendung finden könne. Was er bestreitet ist, dass man dieses Deutungsschema auf die Sphäre des Geistes übertragen könne, und deshalb entwirft er für den Bereich der Transzendentalien, also Sein, Einheit, Wahrheit, Gutheit, sowie der übrigen geistigen Vollkommenheiten wie Weisheit und Gerechtigkeit eine andere Logik, die das Inhärenzverhältnis der aristotelischen Substanzmetaphysik umkehrt. das einzelne Seiende, das an diesen transzendentalen oder geistigen Vollkommenheiten teilhat, verfügt darüber nicht wie über eine Reihe von Akzidenzien, sondern es besteht überhaupt nur dadurch, dass es unmittelbar und zur Gänze am Sein, der Einheit als solcher, der Wahrheit als solcher oder der Gutheit, Gerechtigkeit und Weisheit als solcher haftet und in deren Universalzusammenhang hineingestellt ist. Diese Entakzidentalisierung des Geistigen hat nun insofern weitreichende Konsequenzen für Eckharts Kirchen- und Sakramentsverständnis, als erfolgerichtig auch die dem einzelnen Menschen dadurch zuteil werdende Gnade nicht länger als ein Akzidenz betrachten kann, das der einzelnen menschlichen Seele durch Gott von außen verliehen würde und ihr dann zukäme wie eine Eigenschaft unter anderen. Eckharts ganze Deutung der unterschiedlichen Vollzüge des kirchlich-religiösen Lebens beruht auf einer prinzipiellen Umkehrung der heilsökonomischen Wirkungsrichtung. Sofern der Mensch wirklich gottesteilhaftig wird, kann dieses Geschehen gar nicht in seiner Universalseele enden, sondern muss umgekehrt dazu führen, dass er aus seinem empirischen Eigensein hinausgeführt wird und aufhört, in intentionaler Weise auf sein eigenes Seelenheil ausgerichtet zu sein. Diese Grundeinsicht zeigt sich unter anderem in den Passagen der Reden der Unterweisung, in denen vom Empfang der Kommunion die Rede ist. In Kapitel 5 heißt es dazu, Zitat, darauf setze all dein Bemühen, dass dir Gott groß werde und dass all dein Streben und Fleiß ihm zugewandt sei, in allem deinem Tun und Lassen. Hafte Gott an, so hängt er dir alles Gutsein an. Suche Gott, so findest du Gott und alles Gute dazu. Ja, fürwahr, du könntest in solcher Gesinnung auf einen Stein treten, und es wäre in höherem Grade ein gottgefälliges Werk, als wenn du den Leib unseres Herrn empfingest und es dabei mehr auf das Deinige abgesehen hättest und deine Absicht weniger selbstlos wäre. Zitat Ende. Eckhart unterstreicht an dieser Stelle die entscheidende Bedeutung der Gesinnung des Menschen und seiner Ausrichtung auf Gott. Damit ist nicht nur gemeint, dass man Gott als äußere Richtschnur des eigenen Handelns nehmen soll, sondern Eckhart spricht ausdrücklich von einem unmittelbaren Anhaften an Gott, das dazu führt, dass Gott dem betreffenden Menschen wiederum alles Gutsein zuteil werden lässt, das ihm selbst eigen ist. Man sieht hier schon dasselbe Schema der unmittelbaren Inhärenz des einzelnen Guten in der Gutheit schlechthin, wie Eckhart sie dann später in seinem Prolog zum Opus Tripartitum entfalten sollte. Diese Einheit mit Gott durch die innere Ausrichtung des Gemüts ist für Eckhart so entscheidend, dass er das geringste Werk, das man in dieser Haltung der inneren Einheit mit Gott vollbringt, wie etwa das Treten auf einen Stein, für wertvoller erachtet als den Empfang der Kommunion in einem weniger selbstlosen, das heißt auf die eigene Person und das eigene Seelenheil bedachten Zustand. Es geht Eckhart hier mitnichten darum, den Empfang des Altarssakramentes zu einer überflüssigen Äußerlichkeit zu erklären, auf die man ebenso gut auch verzichten könnte. Doch kann das Sakrament seine Wirkung nur dann entfalten, wenn es in der Grundhaltung des von sich selbst Absehens empfangen wird, durch die sich der Mensch von allen eigennützigen, das heißt bei Eckhart auch in geistlicher Hinsicht eigennützigen Erwägungen freimacht. Die Wirksamkeit des Sakramentes hängt demnach nicht am Sakrament als solchem, sondern an der Disposition des Empfängers. Dies ist an sich auch die klassische sakramentstheologische Auffassung, doch besteht dort die rechte Disposition darin, dass man sich im Stand der Gnade befindet, also frei von schwerer Sünde ist. Eckhart bejaht diese Auffassung auch, geht jedoch noch einen entscheidenden Schritt weiter, insofern er eine transzendentale Disposition des Gläubigen fordert, die darin besteht, die Kommunion buchstäblich selbst vergessen und intentionslos, und das heißt in der Haltung des über sich selbst hinausseins zu empfangen. Umgekehrt kann man mit Eckhart folgen, dass das Sich-Ertrotzen der sakramentalen Kommunion in einem irregulären Zustand gerade keine Frucht bringen kann, weil der Mensch sich damit gerade von dem universalen göttlichen Lebenszusammenhang abschneidet, mit dem die in der rechten Haltung empfangene Kommunion ihn verbinden sollte. Das Überschreiten des je eigenen kreatürlichen Dies und Das mitsamt seinen Eigeninteressen ist somit die transzendentale Vorbedingung aller Sakramentalität und kann notfalls für deren Wirkung aufkommen, wenn man aus äußeren Gründen daran gehindert sein sollte, sie zu empfangen. Doch folgt daraus keineswegs, dass man sich im Namen der rechten Grundhaltung gänzlich vom Sakramentenempfang dispensieren könne und somit die Kirche nicht mehr benötige. Die Haltung des Lassens vom Eigenwillens und des sich konform Machens mit dem Willen Gottes ist in jedem Fall die notwendige Vorbedingung für die Fruchtbarkeit des Sakramentempfangs. Hinreichend ist sie jedoch nicht in jedem Falle, sondern nur dann, wenn die äußere Teilnahme am sakramentalen Leben der Kirche durch Faktoren verhindert wird, auf die man selbst keinen Einfluss hat. Traditionellerweise wird in Anlehnung an 1 Korinther 12, 12 bis 31 die Kirche als mystischer Leib Christi verstanden, also als jene Gemeinschaft, die unter Christus als dem einen Haupt alle Gläubigen zu einem lebendigen Organismus verbindet. Diese ganz wörtlich verstandene Lebensgemeinschaft hat zur Folge, dass die vielen Glieder dieses einen Leibes aneinander Anteil nehmen, füreinander vor Gott eintreten und sich die Freuden und Leiden der anderen in buchstäblicher Sympathie, also mitfühlen, mitleiden, zu eigen machen. Doch vor dem Hintergrund von Eckharts philosophisch-theologischen Prämissen kann die Kirche nicht länger als von Gott gestiftete Gemeinschaft empirischer Individuen verstanden werden, sondern bedarf einer transzendental-metaphysischen Neuinterpretation. In Predigt 12 findet sich ein deutlicher Anklang an den erwähnten Passus aus dem 1. Korintherbrief, der jedoch dem Gedanken einer unmittelbaren Lebenseinheit aller Gläubigen eine etwas andere Wendung gibt. Eckhart schreibt, Zitat, »Hast du dich selbst lieb, so hast du alle Menschen lieb wie dich selbst. Solange du einen einzigen Menschen weniger lieb hast als dich selbst, so hast du dich selbst nie wahrhaft lieb gewonnen. Wenn du nicht alle Menschen lieb hast wie dich selbst, in einem Menschen alle Menschen, und dieser Mensch ist Gott und Mensch. So steht es recht mit einem solchen Menschen, der sich selbst lieb hat und alle Menschen so lieb wie sich selbst, und mit dem ist es gar recht bestellt. Hätte ich meinen Freund so recht lieb wie mich selbst, was immer ihm dann widerführe zur Freude oder zum Leide, sei es Tod oder Leben, das wäre mir ebenso lieb, wenn es mir widerführe wie ihm, und dies wäre rechte Freundschaft. Zitat Ende. Anstatt das paulinische Bild des einen Leibes und der vielen Glieder anzuführen, verankert Eckhart den Grund des unmittelbaren Mitbetroffenseins vom Schicksal der Mitmenschen in der einen menschlichen Natur, mit der Gott sich in Christus dauerhaft verbunden hat. Diese allgemeine menschliche Natur ist jedoch in jedem Menschen gleichermaßen verwirklicht, sodass das Mitbetroffenwerden vom Schicksal der anderen nicht nur im Modus des Fiktiven als ob auf die eigene Person bezogen wird, sondern im Modus der unmittelbaren Realität. Der andere bin ich selbst, sofern wir uns nicht als vereinzelte Individuen, sondern als gemeinsame Teilhaber an der einen, in Jesus Christus mit Gott geeinten menschlichen Natur verstehen. Wenn man die Kirche im paulinischen Sinne, das heißt als in Christus verankerte organische Lebenseinheit aller Gläubigen, als Ursakrament bezeichnen will, so könnte man bei Eckhart in analoger Weise vom Ursakrament der Freundschaft sprechen, das im Bewusstsein der universalen Inkarnation Christi in jedem einzelnen Menschen wurzelt und somit die Vorbedingung für alle konkreten Formen des kirchlichen Sakramentenempfangs bildet. Hält man sich vor Augen, wie entschieden Eckhart jede eigensüchtige Grundhaltung in geistlichen Dingen kritisiert, ist es nur folgerichtig, dass er den Gläubigen einschärft, sie sollten im Gebet für sich selbst um nichts bitten. Das ließe nun erwarten, dass er das Fürbittgebet für andere umso positiver hervorhebt, doch überraschenderweise ist dies nicht der Fall. Die Intentionalität des Gebets soll nicht nur von den Interessen der je eigenen Person weg und etwa auf die Interessen der Mitmenschen hingelenkt werden, sondern vielmehr geht es Eckhart darum, mit Blick auf die Gottesbeziehung und das Gebet die Vorstellung einer realen Vielzahl empirischer Individuen überhaupt zu unterlaufen. In Predigt 67 heißt es dazu, Zitat, wenn ich bedenke, wie eins Gott mit mir ist, so als ob er alle Kreaturen vergessen habe und sonst nichts existierte als nur ich. Nun bittet für die, die mir anbefohlen sind. Die da um irgendetwas als nur um Gott oder um Gottes Willen bitten, die bitten Unrecht. Wenn ich um nichts bitte, dann bitte ich Recht, und ein solches Gebet ist recht und ist kraftvoll. Wer immer um irgendetwas anderes bittet, der betet einen Abgott an. Und man könnte sagen, es sei die reine Ketzerei. Ich bitte niemals so recht, wie wenn ich um nichts bitte und für niemanden bitte, weder für Heinrich noch für Konrad. Die wahren Anbeter, die beten Gott in der Wahrheit und im Geiste an, das heißt im Heiligen Geist. Zitat Ende. Diese Weigerung, für andere Menschen zu beten, scheint auf den ersten Blick doch wieder auf einen ausgesprochenen Heils-Egoismus hinzudeuten. Zumal Eckhart behauptet, dass Gottes Einheit mit ihm so groß sei, als ob er alle Kreaturen vergessen habe und sonst nichts existiere als nur er. Doch der Eindruck täuscht. Das Ich, von dem Eckhart spricht, ist gerade nicht das Einzelbewusstsein seiner selbst als einer empirischen Person, sondern jene universale Form geistiger Spontaneität, die in Gott wie in jedem einzelnen Vernunftwesen aufbricht und sich manifestiert, ohne als solche durch akzidentelle Eigenschaften individuiert zu werden. So gesehen gibt es in der Einheit mit Gott tatsächlich keinen Heinrich und keinen Konrad mehr, für die man noch beten könnte, da ihr Ich in univoker Weise desselben Wesens ist, wie der göttliche Einheitsgrund, mit dem Eckhart seine Seele eins weiß. Das bedeutet nicht, dass auf dieser Ebene jedes Gebet verstummen müsste, sondern nur, dass das intentionale, in Form und Inhalt begrenzte Bittgebet für andere oder für sich selbst ersetzt werden muss, durch die reine Anbetung Gottes als des Unendlichen, der über alle Kreatürlichkeit und über alle einschränkenden Bestimmungen erhaben ist. Will man die Kirche als Gebetsgemeinschaft fassen, muss man sie nach Eckhart weniger als Fürbittgemeinschaft, denn als Anbetungsgemeinschaft verstehen, in der man umso stärker miteinander verbunden ist, je mehr man von der empirischen Personalität seiner selbst und der anderen absieht und auf den absoluten Einheitsgrund Gottes ausgerichtet ist. Und doch ist gerade dieses Einssein mit Gott etwas, das zugleich Ausdruck der geistlichen Solidarität mit allen anderen Menschen ist, wenn auch auf einer transzendentalen Ebene. So schreibt Eckhart in Predigt 64, Zitat, ich will euch sagen, wie ich der einzelnen Menschen gedenke. Ich befleißige mich, mich selbst und alle Menschen zu vergessen und füge mich für sie in die Einheit. Zitat Ende. Allem gegenteiligen Anschein zum Trotz geht es Eckhart bei der Einheit mit Gott also nicht um seine privatmystische Erbauung, sondern diese Einheit kommt letztlich auch allen anderen Menschen zugute, sofern er in seiner Person zugleich auch die ganze menschliche Natur, an der alle anderen Menschen auch teilhaben, in den göttlichen Einheitsgrund hineinzieht. Bis hierher könnte man meinen, dass das Thema Kirche bei Eckhart allenfalls in dezenten Andeutungen und indirekt über die Themen des Kommunionempfangs und des Mitgebets ins Spiel kommt. Es gibt jedoch auch einzelne Predigten, in denen Eckhart ausdrücklich den spezifisch kirchlichen Rahmen gewisser Frömmigkeitspraktiken behandelt. Und diese Texte sind besonders interessant, weil sie beweisen, dass Eckhart die äußere Verfasstheit der Kirche keineswegs verwirft oder für irrelevant erklärt, sondern sie in seine Mystik einbettet und auf ihr transzendentales Fundament hin transparent macht. Die Texte, die ich in diesem Zusammenhang noch kurz ansprechen möchte, sind Predigt 95 und Predigt 104, wobei die erste auf die Zelebration der Messe eingeht und die zweite auf die Frage der Gelübde zur Erfüllung bestimmter Werke der Frömmigkeit. Eckhart hatte in den Reden der Unterweisung die Bedeutung der inneren geistlichen Ausrichtung auf Gott derart stark betont, dass man folgern könnte, die Innerlichkeit habe bei ihm einen absoluten Primat gegenüber den äußeren Werken, jedenfalls wenn man diese als fromme Übungen im traditionellen Sinne versteht. In Predigt 95 gibt es jedoch einen Passus, der dazu angetan ist, diese Auffassung zu relativieren. Eckhart schreibt diesbezüglich, Zitat: Kein Werk ist so vollkommen, dass es die Innerlichkeit nicht hindere. Man kann innerlicher Messe hören als Messe sprechen. Wollte ein Priester zu viel Innerlichkeit in der Messe suchen, er könnte tun, was schädigend wäre. Mein Rat ist, dass man vorher und nachher Innerlichkeit suche und wenn man ein Werk tun wolle, dass man dieses vernünftig tue. Wollte ein Prediger Innerlichkeit bei der Predigt suchen, er könnte seine Predigt nicht richtig halten. Mir genügt vollständig, dass ich während der Predigt halb so viel Innerlichkeit hätte, als ich haben kann, wenn ich sie in Gedanken ausführe. Zitat Ende. Das Prinzip des Primats der Innerlichkeit vor dem äußeren Werk gilt folglich dort nicht mehr, wo man sich im Kontext des öffentlichen Gottesdienstes befindet. Der Priester, der die Messe zelebrieren bzw. predigen soll, darf dabei nicht in erster Linie auf seine eigene Innerlichkeit ausgerichtet sein, sondern hat den Normen Rechnung zu tragen, die die äußere Gestalt dieser liturgischen Vollzüge regeln. Da die Feier der Heiligen Messe Teil des öffentlichen Kultus ist, muss sich der Priester dabei buchstäblich entäußern. Das heißt, er darf die Messe nicht zum Ausdrucksort seiner persönlichen Glaubensüberzeugungen und seiner eigenen Suche nach Innerlichkeit machen, weil er sie in erster Linie nicht für sich selbst, sondern für andere zelebriert. Das Gebot der größtmöglichen Innerlichkeit gilt demnach allenfalls für die bei der Messe oder Predigt anwesenden Gläubigen, aber nicht für den Zelebranten oder Prediger. Dieser muss vielmehr die von der Kirche verfügten Regeln für das liturgische Außen berücksichtigen, die dafür sorgen, dass die beim Gottesdienst gemeinschaftlich versammelten Innerlichkeiten des Zelebranten und aller anwesenden Gläubigen nicht miteinander in Konkurrenz treten oder sich gegenseitig behindern. Wenn der Priester bei der Messe sein eigenes religiöses Bewusstsein in den Mittelpunkt stellt und zur Richtschnur der Zelebration macht, erhebt er seinen privaten Konrad und Heinrich letztlich über seine priesterliche Funktion, die als solche universaler bzw. transzendentaler Natur ist. In Predigt 104 erörtert Eckhart schließlich die Frage, ob die Gelübde, mit denen man sich zu gewissen frommen Werken verpflichtet hat, in jedem Fall bindend seien. Es geht hier um eine nicht nur frömmigkeitstheologisch, sondern auch kirchenrechtlich durchaus relevante Frage. Doch erhält sie dadurch ein besonderes Gewicht, dass Eckhart sie in den Rahmen seiner Lehre von der Gelassenheit hineinstellt. Diese besagt, dass die Einheit mit Gott gerade nicht durch Werke, also ein bestimmtes Tun, sondern durch ein Lassen, das heißt die größtmögliche Rezeptivität und Offenheit im Sein, erreicht werden kann. Zu Beginn der Predigt erörtert Eckhart das Thema der Einheit mit Gott vor dem Hintergrund der aristotelischen Intellekttheorie und ihrer begrifflichen Unterscheidung zwischen der wirkenden Vernunft, dem Intellectus agens, der möglichen Vernunft, dem Intellectus possibilis, und der leidenden Vernunft, dem Intellectus passivus. Eckhart vertritt diesbezüglich die These, dass sich der göttliche Intellekt im vollkommen abgeschiedenen Menschen an die Stelle der wirkenden Vernunft setzt und an deren Stelle tätig ist, während die leidende Vernunft gegenüber diesem göttlichen Wirken passiv bleibt. Angesichts dieses Substitutionsmodells des göttlichen Wirkens im Menschen könnte man nun erwarten, dass Eckhart dem abgeschiedenen Menschen zu völliger Untätigkeit rät, jedenfalls was äußere Frömmigkeitsübungen wie Beten, Lesen, Predigt hören oder Studium der Heiligen Schrift angeht. Doch Eckhart verneint diese Auffassung ausdrücklich, denn er schreibt, Zitat, das merke, alle äußeren Werke sind deshalb gesetzt und geordnet, dass der äußere Mensch dadurch auf Gott hin ausgerichtet und geordnet werde und zu einem geistlichen Leben und zu guten Dingen, auf dass er sich selber nicht in eine Ungleichheit entfliehe, dass er damit gezähmt werde, damit er sich selber nicht in fremde Dinge entlaufe, wann auch immer Gott seine Werke wirken wolle, dass er den Menschen bereit finde und ihn nicht von weit entfernten und groben Dingen wiederum heranziehen müsse. Seht, deshalb ist alles Wirken wegen der Übung der Tugend erfunden. Beten, lesen, singen, fasten, wachen und was es an Übung der Tugenden gibt, auf dass der Mensch damit gefangen und von fremden und ungöttlichen Dingen abgehalten werde. Zitat Ende. Anstatt die einzelnen Frömmigkeitsübungen für überflüssig zu erklären, erachtet Eckhart sie nach wie vor für wichtig, um den äußeren Menschen für das innere Wirken Gottes zu disponieren. Damit das Dies und Das des einzelnen Konrad und Heinrich sich nicht zerstreut, muss es durch diese oder jene Übung diszipliniert und auf Gott ausgerichtet werden. Im Anschluss an die soeben zitierte Textpassage erläutert Eckhart allerdings, dass der Mensch in dem Moment, wo er die für die wahre Innerlichkeit nötige Ordnung erreicht habe, von diesen Übungen ablassen könne. Und zwar auch dann, wenn er sich durch ein Gelübde dazu verpflichtet hätte, von dem ihn weder Papst noch Bischof entbinden könnten. Dies klingt nun wieder nach einer Relativierung des verpflichtenden Charakters äußerer, kirchlicher bzw. kirchenrechtlicher Vorschriften. Doch geht es Eckhart nicht darum, die mit diesen Gelübden einhergehende Bindung als solche aufzuheben, sondern sie vielmehr dadurch zu überbieten, dass er sowohl den Inhalt des Gelübdes als auch den Akteur der Erfüllung mit Gott identifiziert. Er schreibt, Zitat, denn die Gelübde, die ein Mensch Gott tut, die kann ihm niemand abnehmen. Vielmehr, man wandelt sie leicht in ein anderes, denn jedes Gelübde ist an sich verbindend zu Gott. Wie viel sich ein Mensch auch zu vielen Dingen verbunden hätte, kommt er recht in die wahre Innerlichkeit, er ist ihrer aller ledig. Solange die Innerlichkeit andauert, und wäre es, dass es eine Woche, einen Monat, ein Jahr dauerte, während dieser Zeit versäumt weder Mönch noch Nonne jemals eine Zeit. Denn Gott, von dem sie gefangen und hereingenommen sind, der muss für sie gerade stehen. Mehr noch, wenn der Mensch wieder zu sich selber kommt, dann erfüllt er die Gelübde für die Zeit, in der er sich jetzt findet. Aber wegen der vergangenen Zeit, was darin versäumt sei, wie es dir scheint, darüber brauchst du nicht mehr nachzudenken, dass du es erfüllst, denn Gott erfüllt es, während er dich tätig machte. Du solltest auch nicht wollen, dass es mit dem Werk aller Geschöpfe erfüllt wäre, denn das Allergeringste von Gott getan ist besser als das Werk aller Geschöpfe. Zitat Ende. Diese Textstelle ist insofern überraschend, als Eckhart durch die Erreichung der Innerlichkeit die betreffenden Gelübde zu frommen Werken nicht als schlechthin aufgehoben betrachtet, sondern ihre Erfüllung durch den Menschen nur so lange ausgesetzt wissen will, wie sich die betreffende Person in dieser absoluten Einheitserfahrung mit Gott befindet. Das bedeutet aber nicht, dass während dieser Zeit die Gelübde als solche nicht mehr erfüllt werden müssten, sondern dass Gott sie anstelle des Menschen erfüllt. Die durch das Gelübde übernommene äußere Verpflichtung wird also nicht durch die Innerlichkeit außer Kraft gesetzt, sondern Gott selbst muss dieser Verpflichtung nachkommen, solange der mit ihm geeinte Mensch seines eigenen Wirkens beraubt ist. Darüber hinaus legt Eckhart unmissverständlich dar, dass nach Beendigung der Innerlichkeitserfahrung die Erfüllung der gelobten Werke wieder vom einzelnen Menschen geleistet werden muss. Auch hier kann man folglich beobachten, dass Eckhart den einzelnen Gläubigen nicht im Namen einer individualen mystischen Innerlichkeit von den äußerlich geltenden universalen Regeln des Kirchenrechts dispensieren will. Er überträgt lediglich die nach wie vor bestehende Pflicht zur Erfüllung der äußerlich gelobten Werke für eine gewisse Zeit auf Gott, dessen universale, unendlich große Wirkmacht die betreffenden Gelübde noch viel besser erfüllen kann, als ein Mensch es je könnte. Die Universalstruktur der Kirche und ihrer kirchenrechtlichen Bestimmungen wird also nicht zugunsten einer mystischen Anarchie aufgehoben, sondern vielmehr ist Eckhart bestrebt, die formale Struktur von Ablegung eines Gelübdes und der Verpflichtung zur Erfüllung in jedem Falle beizubehalten. Wenn die mit Gott geeinten Gläubigen nicht in der Lage sind, die gelobten Verpflichtungen zu erfüllen, steht Gott in der Pflicht, dies an ihrer Statt zu tun, da er der Einzige ist, der in vollkommener Weise über dem Gegensatz von innen und außen steht und dessen unendliches inneres Wirken durch keine Äußerlichkeit gehemmt werden kann. Idealerweise sollte nach Eckhart aber jeder Gläubige letztlich dahin kommen, den vermeintlichen Gegensatz von innen und außen, von mystischer Gotteserfahrung und Befolgung der offiziellen kirchlichen Ordnung zu überwinden. Denn so schreibt Eckhart in den Reden der Unterweisung, Zitat, die äußeren Erscheinungsformen sind dem geübten Menschen nichts Äußerliches, denn alle Dinge haben für den innerlichen Menschen eine inwendige, göttliche Seinsweise. Alle Dinge, und das heißt auch die Kirche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.